Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Wir hatten ja jetzt im vorherigen Vortrag doch sehr technisch die Entwicklung von LibreOffice und Qt 5 gehört. Und jetzt geht es dann doch eher über die Entwicklung des dahinterliegenden Dokumentenstandards und die Geschichte, sagen wir mal, der neueren Zeit. Der Referent Thorsten Behrens, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Hallo zusammen, guten Morgen. Ich hoffe, Deutsch ist okay. Wir können das auch auf Englisch machen, aber angekündigt ist auf Deutsch. Genau, wir wollen jetzt ein bisschen, also es wird durchaus auch ein bisschen technisch, aber geht eher so ein bisschen um das große Thema Standardisierung, offene Standards. Wie geht es da überhaupt weiter? Was ist denn eigentlich mit ODF? Was ja in den 2000er Jahren relativ prominent überall war und wo es jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist. Wer kennt ODF nicht? Wer weiß nicht, was das ist? Super, dann können wir uns die Einführung sparen. Dann ganz kurz ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin Thorsten Behrens. Ich bin seit 2001 damals bei Sun angefangen, beim OpenOffice-Team. Habe dann eigentlich fast seitdem mit ein paar Ausflügen in Linux-Packaging bei SUSE, Ceph, Clusterfile-Systeme, Virtualisierung, eigentlich fast ausschließlich an dem Code gearbeitet. Bin dann bei den Forkern oder Foundern gewesen, die Document Foundation 2010 gegründet haben. Bin auch im Stiftungsvorstand und seit 2015 in der Firma CIB. Und wir machen LibreOffice professionell, also für Leute, die gepflegte Versionen haben wollen für länger als ein Jahr, für Leute, die Bugfixes oder Featureentwicklung haben wollen. Und haben mittlerweile ein Team von, schlagkräftiges Team von 8 Leuten, die an LibreOffice arbeiten. Ja, muss mich einmal kurz entschuldigen für den etwas großen Font da. Das ist so ein Klassiker. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Das kann man mittlerweile auch einbetten, die Fonts bei ODF-Dokumenten. War dann aber irgendwie im Stress und heute Morgen mit leicht problematischen Laptops irgendwie nicht mehr drin. Wird dann aber in den Slides, die wir auch veröffentlichen werden, hoffentlich korrekt sein. Ja, Stabilität oder Stillstand, das ist immer so eine Frage. Also es gibt Leute, die sagen, eigentlich will man es ja stabil haben. Und man soll ja eigentlich nichts mehr ändern und irgendwann ist es dann auch fertig. Auf der anderen Seite, in der Softwareindustrie, glaube ich, wissen wir alle, Stillstand ist der Tod und die Welt drumherum bewegt sich weiter. Und wenn man selber stehen bleibt, dann gerät man ganz schnell ins Hintertreffen, weil einfach die Landschaft drumherum sich verändert. Und deswegen ist das tatsächlich auch für einen Standard, der noch in aktiver Benutzung ist, in Verwendung ist, wie Open Document Format, ganz wichtig, dass er sich auch mitbewegt, dass da auch noch was passiert. Und da ist es seit 2010, 2011 relativ ruhig gewesen in dem Bereich. Davor gab es insgesamt 3 Versionen vom Open Document Standard. Danach ist es ein bisschen ruhiger geworden. Gibt ja noch so ein anderes Projekt, was auf der gleichen Codebasis arbeitet, was auch sehr stabil ist. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, in Anbetracht der Tatsache, dass eben einfach die Veränderungen überall passieren, dass es Mobilgeräte gibt, dass es auch neue Herausforderungen gibt. Das klassische Beispiel für, wo Stabilität eigentlich oder Stillstand keine Option ist, ist im Bereich Security, im Bereich Verschlüsselung, wo einfach Algorithmen irgendwann oder gebrochen sind oder wo Bit-Sizes nicht mehr ausreichend sind. Insofern ja, man sollte dann auch immer gucken, dass Projekt und Standard und Community, dass da schon noch was passiert. Ganz kurzer geschichtlicher Abriss zu ODF. Das ist schon so lange her, dass ich es nochmal in Erinnerung rufen will. Ist damals von Sun angefangen worden. Der Hintergrund war, dass die StarOffice-Jungs angefangen haben, die hatten alte Binärformate, so wie Microsoft auch, und das war irgendwann nicht mal so wirklich maintainbar. Das ist relativ schwierig, da rückwärtskompatibel was zu machen, weil man ja immer binär im Prinzip einfach seine Datenstrukturen rausstreamt und wieder reinholt. Und wenn man irgendwas an der Datenstruktur ändert, dann wird man auf einmal inkompatibel. Und dann muss man da Code dazu schreiben, dass es wieder kompatibel ist. Insofern haben sie dann gesagt, naja, XML ist gerade cool. Und wo? Also machen wir mal was mit XML. Und dann hat irgendjemand bei Sun, als dann OpenOffice Open Source wurde, die coole Idee zu sagen, ey, eigentlich, wenn wir das eh Open Source machen, dann wäre das doch viel, viel netter, wenn wir das mal als Standard definieren. Weil alles andere ist ja kein Standard. Und es wäre auch ganz gut, wenn man interoperabel ist, auch bei Office-Dokumenten. Und das ging dann relativ schnell. 2002 ging es los mit dem BioAsis, mit dem konstituierenden Meeting. Und 2005, 2007, 2011 die drei Standardversionen, die dann fertig gemacht wurden, mit so ein bisschen Nachlauf, ISO-Standard, das dauert einfach ewig lange da in dem Zirkel. Das ist, glaube ich, auch direkt 2011 noch submitted worden, hat dann aber weitere 3 Jahre gedauert, bis es endlich Standard war. Ja, seit 2011, wie gesagt, ist es ein bisschen ruhiger geworden um das ganze Thema. Irgendwelche Speaker Notes können wir hier nicht anzeigen, ne? An dem. Okay. Ja, ich weiß ja, wovon ich rede, glaube ich. Der ISO-Standard hat ein bisschen gedauert. Aufgrund von. Erstmal dauert es lange, dann gab es noch ein paar, in Anführungszeichen, Verbesserungen, die da gefunden wurden, die dann wieder zurückgelaufen sind. Im Wesentlichen seitdem sind zwei Sachen angesetzt worden. Das Collaboration Subcommittee. Die Story dahinter ist, dass die Änderungsverfolgung, also wenn man ein Dokument mit mehreren Leuten editiert, wenn man zum Beispiel ein Review macht, wenn man irgendeinen Vertragstext macht, das zwischen verschiedenen Firmen oder Anwälten hin und her schickt, dass man, das ist ja ganz cool, ist, wenn man dann die Änderungen auch sehen kann. Das ist dieses, kennt ihr vielleicht auch von Word, das ist dieses Track Changes Feature, dass man eben, wenn irgendjemand was löscht, ist durchgestrichen, wenn irgendjemand was einfügt, dann sieht man auch, von wem das gekommen ist. Das ist in ODF drin, das hat aber noch so ein paar fehlende Features und so ein paar Probleme. Da gab es ein Subcommittee in OASIS, die sich das mal angeguckt haben, haben insgesamt 3 Entwürfe durchgespielt, von denen einer, da komme ich nachher noch zu, am weitesten gediehen ist. Basiert der auf Operational Transformations, also kleinen atomaren Änderungen. Da ist es allerdings momentan relativ ruhig. Das ist erstmal ein großes Feld, da ist relativ viel Arbeit zu machen. Und was noch viel aufwendiger ist, sind die Änderungen, die man dann in der Software machen müsste. Und das ist ein Thema, da komme ich auch gleich noch zu, dass eben momentan einfach keine ganz großen Player mehr da sind. Das heißt, man kann eigentlich mal nur iterative, kleinere Änderungen machen. Das zweite große Thema ist ODF selber als Ganzes. Da waren sich die Leute nicht sicher, haben gesagt, ODF Next nennen wir es mal. Entweder das ist die 1.3 oder die 2.0, je nachdem, wie viel wir reinkriegen. Und das ist tatsächlich seit dem vorletzten Jahr oder Anfang letzten Jahres wieder ein bisschen losgegangen. Vor allen Dingen gab es da ganz viel Backlog seit 2008, seitdem im Prinzip der Sack zu war bei ODF 1.2, an Verbesserungen, an Codeänderungen in OpenOffice und in LibreOffice, die einfach noch nicht standardisiert waren. Weil ich baue ein Feature ein, ich fixe einen Bug, ich kriege irgendein UXML-Dokument und muss irgendwas abbilden, was ich dann natürlich auch in ODF wegspeichern will. Was mache ich also? Das hat ODF als erlaubt das sozusagen, das zu erweitern. Dann nimmt man den XML in einen Namespace, einen privaten, und schreibt das da rein. Sollte das dann dokumentieren, dass man das macht. Und noch viel besser, wenn man das dann nicht nur einbaut und dokumentiert, sondern auch noch bei der OASIS, beim ODFTC als Erweiterung einreicht oder als Verbesserungsvorschlag, sodass es dann in die nächste ODF-Version einfließt. fließen kann. Das Problem ist aber, wenn es keine ODR-Version mehr gibt oder wenn es sehr lange dauert, bis neue ODR-Versionen rauskommen, dann hat man einen riesen Haufen, in diesem Fall über 350 Einzeländerungen, die auflaufen, die zwar LibreOffice und auch OpenOffice in Teilen schreiben, die aber kein standardisiertes ODF sind. Und das wäre dann schon ganz gut, wenn es irgendwann mal ein Minor-Update von ODF gibt, wo dann diese ganzen Änderungen drin sind. Daneben sind noch diverse, das ist so ein bisschen dieses das Spielchen bei Standardisierung. Da gibt es dann von irgendwelchen, gerade auf ISO-Level, irgendwelche Länder, die irgendwelche Bug-Reports schreiben, da muss man dann darauf reagieren. Also es ist immer so ein konstanter Strom von kleineren Geschichten, die, auch wenn man eigentlich nicht vorwärts kommt, die man trotzdem machen muss in der Standardbürokratie, das ist auch passiert. Einschließlich des ISO-Standards, der eben unter anderem wegen dieser ganzen Defect-Reports ein bisschen länger gedauert hat. So, genau. Ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte, falls nicht, ganz kurz. Also es ist ja dann irgendwann, nachdem Oracle Sun übernommen hat, gab es den Fork. Und dann hat Oracle ziemlich schnell gesagt, wir haben irgendwie keine Lust mehr, so richtig Open Source zu machen, wie in anderen Bereichen auch. Also haben sie das Ganze gelassen mit Open Office. Dann hat IBM das übernommen für ein paar Jahre. Hat es dann aber auch irgendwie keine Lust mehr gehabt und gelassen. Also de facto ist momentan einfach keiner von den großen Industrieplayern mehr dabei. Weder bei OpenOffice noch bei LibreOffice. Was ein bisschen doof ist, also eigentlich ist das ganz cool, weil dann kann man halt irgendwie mit den kleinen Firmen und so, da kann man endlich mal das machen, was man immer schon wollte, nämlich ordentlich arbeiten, ohne immer Angst zu haben, dass die große Firma kommt und einem den Kuchen weg isst. Aber auf der anderen Seite ist halt so Standardisierungsarbeit erstens ziemlich nervig und ziemlich langwierig und auch ziemlich teuer, weil die klassischen so ISO-Standard, die machen, das ist immer so eine Welttournee, die fahren dann irgendwie nach Hawaii oder nach keine Ahnung, Südkorea oder so und haben da Meetings alle Vierteljahre. Und das ist irgendwie nichts, was man so als Privatmann, als Freiwilliger oder so nebenher im Job mal irgendwie machen könnte. Aber wir haben einen anderen großen Player, nämlich Community. Und wir haben mal versucht, das ist auch jetzt so im Nebensatz bei dem Talk mal erwähnt worden, dass wir jetzt aus dem, was wir haben, mal das Beste machen. Und das ist gar nicht so wenig, was wir haben. Wir haben nämlich im engeren Kreis ein paar hundert Leute, die beitragen zu LibreOffice und im weiteren Kreis, wenn man alles nimmt, Leute, die irgendwie in Native Lang Communities Marketing machen oder so, ein paar tausend Leute. So, was wir also gemacht haben, eine konkrete Maßnahme ist gesagt, wie kriegen wir es denn hin, dass wir, weil das ist das wichtigste Problem, dass wir diesen Standard endlich mal zu einer Version 1.3 kriegen. Die Idee kam vor zwei Jahren von einer unserer Beitragenden im LibreOffice-Projekt, Regina Henschel. Die hat gesagt, warum kann das nicht die Document Foundation mal übernehmen? Also das kann ja nicht so schwer sein. Was muss man denn da machen? Da muss man irgendwie diesen Text mal irgendwie in einen finalen Zustand kriegen und die ganzen Änderungen da mal irgendwie reinmergen. Und dann muss man das irgendwie durchschnacken bei Oasis und fertig ist der Lack. Das kann ja nicht so schwer sein. Und hat also angefragt und die Stiftung hat sich ein bisschen geziert erst und hat ein bisschen hin und her überlegt und ist dann auf die Idee gekommen, dass man das ja so ein bisschen klassisch Crowdfunding machen könnte. Also die Stiftung packt so ein Startkapital in den Topf und macht dann so ein Matching, also hat dann noch weitere 10.000 Euro in die Hand genommen und gesagt, alles, was jetzt noch angeworben wird an Sponsoren, den gleichen Betrag bis zum Maximum von 10.000 Euro packt die Stiftung nochmal dazu. Und ja, das bin ich ganz froh, das in diesem Zusammenhang mal zu sagen, dass tatsächlich Microsoft, die auch im ODF-Standard, zum ODF-Standard beitragen, auch im Komitee sitzen, gesagt hat, ja, das finden wir eigentlich auch, da müsste was passieren, da schmeißen wir mal ordentlich Geld in den Topf und pushen das mal. Und die zweite Firma, die da beigetragen hat, ist die Firma Collabora. Etwas geringerem Umfang, aber immerhin. Das Ganze ist jetzt, um das auch für Firmen wie zum Beispiel Microsoft ein bisschen ein bisschen unabhängiger zu gestalten, ist jetzt nicht bei der Stiftung angesiedelt, sondern das ist eine englische Charity, Public Software, CIC von Simon Phipps, wer den kennt, die so ein bisschen sozusagen auf Abstand, so ein bisschen unabhängiger vom LibreOffice-Projekt und von der Stiftung ist, die sozusagen das Geld eingesammelt hat und die beiden Standard-Editoren Francis Cave und Patrick DeRusso, das ist der Chair vom ODFTC, beauftragt hat, im letzten Jahr diesen Standard fertig zu machen. Und das ist relativ weit gediehen. Wir haben Ende diesen, Anfang nächsten Monats die Review-Phase. Das heißt, das Dokument ist im Prinzip fertig. Wird jetzt nochmal gegengecheckt, ob wirklich alles drin ist, ob wirklich alle als gefixt gemarkten Bugs da wirklich korrekt übertragen worden sind. Und das Ziel ist dann, das Committee Draft ist sozusagen die fertige Version von dem ODFTC, die dann OASIS als Gesamtheit vorgelegt wird und als Standard ratifiziert wird. Und das soll, der Draft soll im Sommer fertig sein und der Standard, da gibt es gewisse Fristen, die man einhalten muss, aber das ist geplant für die zweite Jahreshälfte. Achso, dazu erstmal Fragen. Habe ich am Anfang vergessen, aber ich würde es gerne durchaus ein bisschen interaktiver machen. Ich werde auch immer mal, Aufmerksamkeitsfragen stellen, ob ihr noch bei mir seid. Aber das war jetzt ein bisschen viel, vielleicht auch ein bisschen viel Fachbegriff oder so, aber war soweit alles verständlich, was da passiert ist? Okay, das ist eine Frage.
Gibt es eigentlich noch irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen LibreOffice und OpenOffice? Oder wer steckt hinter OpenOffice eigentlich hinter? Also jemand, der dem LibreOffice-Bereich nicht nahe ist? Oder wie ist da die Verbindung?
Ja, es gibt Verbindungen. Ich meine, wir sind an die Stände, wenn Sie mal draußen gucken, wir sind direkt nebeneinander, wir reden auch miteinander. Und der Code ist selber, das sind 10 Millionen Zeilen Code, OpenOffice, LibreOffice. Der ist zwar im Detail, hat sich viel geändert, aber in der Gesamtfunktionalität ist das immer noch sehr ähnlich. Also man kann immer noch von beiden Projekten, also von den jeweils einen Projekten ins andere wechseln. Wenn man jetzt Code übertragen will, das wird zunehmend schwieriger, weil sich relativ viele syntaktische Kleinigkeiten geändert haben, so zum Beispiel wie Strings dargestellt sind. Das heißt, wenn man einen Diff nimmt und den überträgt, wird man fast bei jeder Zeile oder bei einer großen Zahl Zeilen Konflikte haben. Das heißt, relativ nervig und relativ viel Handarbeit, Code zu übertragen. Aber was die Funktionalitäten angeht, die Core, die ist noch, also jetzt nicht mehr auf Textebene das Gleiche, aber von der Technik und von dem, was der Code macht, das Gleiche.
Aber es besteht da kein Interesse zu einer Symbiose, um die Entwicklung zu bündeln?
Ja, das ist vielleicht, das führt jetzt vielleicht, können wir vielleicht am Stand nochmal drüber reden. Das führt jetzt vielleicht in diesem Vortrag ein bisschen weit. Da könnte ich, glaube ich, fast einen eigenen Vortrag draus machen. Also die kurze Antwort ist, das wäre gut. Das wäre auch aus Sicht der gesamten freien Software-Community ganz gut, wenn da die Arbeiten gebündelt werden könnten und man nicht irgendwie zwei oder drei oder vier Projekte, die im Wesentlichen das Gleiche machen, nebenher laufen lässt. Aber da gibt es im Detail halt schon ein paar Herausforderungen, die man lösen muss. Lizenz ist zum Beispiel eine. Weil der Code kann halt immer nur in einer Richtung fließen, was dann die eine Seite, die keinen Code kriegt, nicht so cool findet. Aber gerne nachher am Stand oder im Anschluss. Okay, weitere Beteiligungsmöglichkeiten. Das ist so ein bisschen Call for Action. Also das ist, nachdem jetzt die Stiftung ja schon mal was gemacht hat, was bleibt denn noch für die anderen? Man kann natürlich am Standard arbeiten, wer da Lust drauf hat. Es gibt tatsächlich zwei Beitragende bei uns, die das als Freiwillige machen. Die Document Foundation ist Mitglied bei OASIS, das heißt über die... Leider ist es bei OASIS, kostet immer alles Geld. Das ist leider das Problem bei diesem Standardzirkus, dass immer alles Geld kostet, teilweise sogar richtig viel. Ist jetzt aber für Freiwillige kein Problem, weil als Document Foundation-Mitglied kann man einfach sagen, hey, ich habe Bock, meldet mich da doch mal eben kurz bei OASIS an, die TDF ist Mitglied, zahlt ihre Beiträge. Das heißt, darüber kann man dann, als wenn man bei IBM oder bei Sun, einfach da reingehen. Man kann natürlich auch einfach beitragen bei LibreOffice oder bei den anderen Projekten, die ODF lesen und schreiben, indem man QA macht oder Bugfixes macht oder Features implementiert. Oasis selber hat auch noch viele andere spannende Projekte, wo man also und auch Standards, die in ODF verwendet werden, die an anderer Stelle bei Oasis oder bei W3C maintained werden, wo man beitragen kann. Oasis Projects ist eine neue Geschichte bei Oasis, die eben, wo man nicht formell Teil von Oasis sein muss oder Mitglied sein muss und bezahlen muss. Da ist momentan eine Initiative zum Thema Lobbying und Marketing von ODF. Das heißt, wenn jetzt ODF 1.3 rauskommt, dann will man ja irgendwie auch ein bisschen darüber erzählen, was das für Vorteile hat. Das ist ganz frei, das ist einfach ein GitHub-Projekt, wo man sagt, ich schicke mal einen Pull-Request oder ich gehe einfach mal ins Meeting rein. Das ist sehr leichtgewichtig, ohne groß Red Tape, kann man sich einfach mal angucken. Lobbying natürlich in jeder Form, an der Uni, an der Schule, beim Landtags- oder Bundestagsabgeordneten, das ist ja eigentlich ganz nett wäre, wenn man einen wirklich offenen Standard hat, wenn es um Dokumente und um Austausch von Dokumenten geht. Und natürlich Spenden an TDF geht auch immer. Als etwas indirekter Weg, weil TDF natürlich durch das Sponsoring und das ganze Beitragen auch gewisse Unkosten hat. Für Firmenanwender, wenn ihr das in der Firma benutzt oder wenn ihr jemanden kennt, der es in der Firma benutzt oder im größeren Bereich in der öffentlichen Hand, gibt es eine schlechte Option beizutragen, das ist nämlich nicht beitragen, das ist einfach die freie Software nehmen und Bug-Report schreiben und glauben, dass das irgendwie ein Beitrag ist. Der etwas bessere Weg ist, einen Vertrag zu haben mit einem Dienstleister, der sozusagen dann bei LibreOffice vielleicht Sachen einbringt und Sachen fixt. Oder die beiden, das sind die Varianten, die mir am liebsten sind, weil sie eigentlich am community-freundlichsten sind und am nettesten für alle Beteiligten mit dem größten Benefit. Das ist entweder als große Firma oder als Uni selber in das Projekt reinzugehen und zu sagen, ich trage bei. Stadt München ist ein gutes Beispiel. Einige Unis, die auch, sagen wir mal, Studenten oder wissenschaftliche Mitarbeiter ermutigen, beizutragen, entweder im Rahmen von Projektarbeit oder im Rahmen von der normalen Arbeitszeit. Oder, das ist der unterste Fall, einen Vertrag oder Dienstleistung einzukaufen mit von einer der Firmen, die wirklich im Projekt integriert sind, die zertifizierte Entwickler haben, die vielleicht auch auf der Stiftungsseite engagiert sind. Ja, das ist mir wichtig, diesen Punkt zu betonen, weil ansonsten eben gerade bei größeren Softwareprojekten, und ihr kennt die Diskussion, das ist ja jetzt seit Anfang oder seit Ende letzten Jahres immer mal wieder in den Medien mit Redis und anderen, dass Open Source eben, wenn alle, speziell die Firmen, wenn alle nur nehmen und keiner mehr gibt, dann kann Open Source so in der Form, zumindest wie wir es heute haben mit den großen Projekten, nicht mehr wirklich funktionieren. Ja, noch ein bisschen konkreter. Was hat denn nebenher noch zum ODF-Standard beigetragen, neben diesem COSM-Projekt? Hatte ich eben schon angerissen, das Marketing-Thema. Es gab mal ein ODF Adoption TC, das mehr oder weniger Lobbying-Arbeit betrieben hat. Also das hat schöne White Paper geschrieben und hat Case Studies gesammelt und ist rausgegangen und hat vielleicht auch bei der EU oder bei nationalen Governments gesagt, ODF ist super und das müsst ihr machen. Das ist dann leider auch eingeschlafen, ist wiederbelebt worden als ODF Advocacy-Projekt, ist das, was ich eben erwähnte. Der Link zeigt auf eine GitHub-Seite. Und das soll passend zu ODF 1.3 wieder losgehen und eben nochmal ganz viele von den alten Argumenten kann man einfach aus der Schublade ziehen, die sind genauso gültig heute, wie sie damals gültig sind, nämlich der große Vorteil beim offenen Standard. Ich habe das hier nochmal auf die Folie geschrieben. Ähnliche Definition wie bei Open Source, nur in diesem Fall 3 statt 4 Punkte. Also erstmal sollte der Standard öffentlich verfügbar sein, möglichst auch kostenfrei. Das ist bei ISO in der Regel nicht der Fall, bei allen anderen Standards heutzutage im IT-Bereich aber eigentlich in der Regel schon. Das heißt, einfach ein PDF runterladen und man hat den Standard. Sollte frei verwendet werden, da gibt es ganz viele Nuancen. Aus meiner Sicht heißt freie Verwendung ohne irgendwelche Strings attached, ohne irgendwelche Patente, sollte frei verfügbar sein für jedes Open-Source-Projekt da draußen, ohne dass ich als Maintainer oder ich als Organisation erstmal ein Agreement oder eine Patentlizenz mir von irgendjemandem holen muss. Wenn ich einen offenen Standard habe, sollte der frei von irgendwelchen Einschränkungen sein. Und das heißt auch freie Verwendung in Open Source. Und der dritte Punkt, das vergisst man manchmal, aber der Standardisierungsprozess an sich sollte auch offen sein für alle. Da ist ODF sicherlich von fast gut. De facto, glaube ich, ist das offen, weil man über die Schiene TDF oder über KDE, die zum Beispiel auch da in der OASIS drin sind, einfach teilnehmen kann, auch als Freiwilliger. Ist nicht so, nicht ganz so offen wie die wie W3C-Standards oder RFCs, wo man einfach sich auf eine Mailingliste abonniert und wer halt dabei ist, der ist dabei. Und ansonsten gibt es da keine Einschränkungen. Das ist ein klein bisschen schwergewichtiger bei OASIS, aber ich sag mal fast okay. Weil ansonsten, was hilft einem offener Standard, wenn man ihn nicht verbessern, verändern, Bugs fixen kann? Gleiches Thema bei Open Source. Dann gab es ein paar Entwicklungsprojekte zum Thema ODF, also dediziert ODF für ODF, nicht LibreOffice und so als Nebenprodukt dann ODF. Und zwar, das war bei Sun-Zeiten schon ein Problem, dass man bei jeder Codeänderung im Prinzip riskieren musste, dass man danach ODF schreibt, was nicht mehr gültig ist, was nicht mehr valid ist. Das war jetzt bei Sun, wo der größte Teil der Entwicklung eben zentral bei Sun lag, jetzt nicht so ein massives Problem, weil man einfach da QA hinterschalten konnte, die dann eben einfach das getestet haben und geguckt haben, dass dass so ein Bug nicht in die freie Wildbahn entwischt. Das ist beim Projekt wie LibreOffice, wo eben ganz viele Leute, Freiwillige aus Firmen, aber ganz viele verteilte Leute ohne eine zentrale Steuerung dran arbeiten, ist das deutlich schwieriger, weil es eben auch keine QA in dem Sinne gibt, dass das wie so ein Gateway, das muss durch die QA und dann geht es erst raus. Und dann QA ist genauso ein freiwilliges Projekt wie die Entwicklung auch. Und da ist es eben relativ riskant, dann Codeänderungen reinzunehmen und nicht die Gewissheit zu haben, dass das ODF danach auch noch gültig ist. Und da hat die Document Foundation, nachdem ein paar Freiwillige das aufgebracht haben und einen Prototyp dazu gemacht haben, gesagt, ja, okay, stimmt, das müssen wir mal machen, das ist auch unser Job. Da wird jetzt wahrscheinlich keine Firma irgendeinen Geldgeber für finden, also macht das die Stiftung aus den Spenden. Und Ziel der ganzen Sache ist, jede Codeänderung, die reingeht, wenn die was kaputt macht bei ODF, soll das der Entwickler entweder sofort mitkriegen, oder spätestens, wenn Jenkins darüber läuft mit allen Tests, dass dann einmal die rote Lampe angeht. Weiteres, das läuft allerdings aufgrund der Größe, das sind, ich glaube, über 50.000 Dokumente, noch eine Instanz, die sämtliche frei in irgendwelchen Bugtrackern oder bei Google auffindbaren ODF-Dokumente nimmt und die einmal liest und speichert. Und guckt, ob erstens LibreOffice nicht abstürzt und zweitens, dass jedes ODF-Dokument, was dabei geschrieben wird, eben auch valide ist. Zweites Thema war sehr, sehr fokussiert, sehr technisch. Im Draw und Impress gibt es dieses Layer-Konzept, dass man verschiedene Ebenen machen kann. Und das hat immer ungültiges oder nicht ganz richtiges ODF geschrieben. Und auch da hat sich eine Freiwillige gefunden, die Regina Henschel, die gesagt hat, ich würde das gerne mal fixen, aber ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Und dann hat die TDF einen Mentor bezahlt, der es im Dayjob macht. Und die haben das dann zusammen sozusagen, also die Hauptarbeit hat Regina gemacht und der Armin hat geholfen und Fragen beantwortet. Und das ist mittlerweile auch drin und auch mit Änderungen im Standard, die sozusagen inkrementell dann noch aufgefallen sind. Und das dritte Projekt finde ich besonders cool. Prototype Fund, kennt ihr wahrscheinlich die meisten von euch, ist vom, glaube ich, vom Familienministerium gesponsert, ein paar Millionen über einen Zeitraum von, ich glaube, 6 Jahre. Wir sind jetzt in der, ich glaube, die 5. Runde ist gerade durch. Die 6. Runde fängt an dieses Jahr. Und da geht es halt um relativ kleine Beträge, meistens für Freelancer. Und da hat jemand die UDF Toolkit-Bibliothek, die damals auch zu Sun-Zeiten entstanden ist. Das ist eine Java-Bibliothek, mit der man UDF, im Wesentlichen UDF lesen und schreiben kann. Und das Ganze wie so ein, also man passt das einmal rein und hat relativ High-Level AAP, mit der man dann an diesem Dokument was machen kann, wie zum Beispiel füge eine Tabelle ein oder lösche den dritten Absatz. Genau, und der Svante, der das gemacht hat, der ist auch die treibende Kraft hinter diesem Advanced Collaboration Subcommittee. Und in diesem UDF Toolkit ist der erste Prototyp jetzt mal implementiert für dieses Operational Transformation Thema. Das heißt, ich habe ein Dokument und ich kann es dekomponieren in Einzel-Edit-Aktionen. Also ich habe... Ich tippe einen Text ein, das heißt, jedes Zeichen ist einmal einfügen. Dann schicke ich das rum, dann kommt jemand anders und fügt auf der Seite 2 eine Tabelle ein. Das kann ich ja auch als Edit sozusagen rumschicken, ohne jedes Mal das komplette Dokument zu schicken, wie so ein Div. Und das hat er eingebaut, wie gesagt, mit einem Prototypen im Rahmen von Prototype Fund. Und das hat durchaus Potenzial, dauert halt alles ein bisschen länger, aber es hat durchaus Potenzial, auch irgendwann in LibreOffice zu landen. Und damit kann man dann auch richtig cool verteilt an einem Dokument arbeiten, weil man immer nur, also was man jetzt von Online-Kollaboration kennt, mit 10, 20 Leuten an verteilten Dokumenten arbeiten, wo man dann immer nur die Änderungen durch die Gegend schickt. Genau, das noch ganz kurz. Die UDF Toolkit Library war auch ursprünglich bei der Apache Foundation angesiedelt, genauso wie das OpenOffice-Projekt, ist aber seit Anfang des Jahres zur Document Foundation übergewechselt, einfach weil da die Leute, die initiativ waren bei LibreOffice oder bei der Document Foundation, insofern ist das dann übertragen worden und ist in meinen Augen, wie gesagt, also wenn man wirklich auf ODF ohne LibreOffice oder ohne OpenOffice auf ODF arbeiten will und jetzt nichts, keine Ahnung, religiöse Gründe hat, Java nicht zu nehmen, dann ist es sicherlich die beste Lösung, die es da draußen gibt. So, erstmal nochmal Fragen dazu. Ich würde dann nochmal auf die Einzelprojekte ein bisschen eingehen. Können wir mal eine Runde Fragen machen. Erstmal keine, okay. Dann im Detail das Validierungsthema. Hat der Markus Mohr hat angefangen aus genau diesem Grund, weil er nämlich tierisch genervt war, dass die ganzen Leute, erst Kalk-Maintainer gewesen zu dem Zeitpunkt und dann haben immer Leute irgendwelche Patches gemerged, die dann irgendwie UDF kaputt gemacht haben und er war so genervt, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, das muss irgendwie im Unit-Test mit drin sein, das darf nicht... Das darf nicht durch Jenkins durchgehen, ohne dass das gültiges ODF ist. Und hat die besagte ODF Toolkit Library genommen, die auch einen Validator enthält, und hat das Ding dahinter geklemmt. Einfach als weitere Aktion im Makefile, wenn der Unit-Test sowieso läuft und ein ODF-File schreibt, dann kann er nachher auch noch einen Validator schreiben und das Ergebnis als Teil der Gültigkeit verwenden. Das war eher Prototyp, das war auch nicht wirklich fertig. Das ist auch beim Entwickler selber normalerweise nicht gelaufen, es sei denn, dass er sich selber diese Library und diesen Validator gebaut hat und installiert hat. Und da hat aber die Document Foundation gesagt, naja, das wäre eigentlich ganz cool, wenn das nicht immer erst bei dem Markus auffällt, weil er hat die ganze Software installiert, sondern wenn das bei jedem auffällt, wenn die kompilieren. Und dann sind noch ein paar andere gute Ideen dazugekommen, nämlich es gibt genauso einen Validator für UXML, es gibt genauso einen Validator auch für die Microsoft Binärformate. Das wäre ja ganz cool, wenn wir es ein bisschen generalisieren und das dann für alle Formate machen, weil es natürlich auch doof, wenn man ein invalides UXML schreibt oder dass das Doc-File nicht gültig ist. LibreOffice liest das, aber Word liest es nicht. Das war wieder die Stiftung, die gesagt hat, dass, das übernehmen wir. Eigentlich ist das, macht die Stiftung das nicht so gerne, Entwicklung zu fördern, sondern das soll tatsächlich explizit entweder bei den Freiwilligen oder bei den Firmen sein, die im Projekt beitragen. Die Stiftung selber sieht sich eher als Schirm, als baut das Haus und die Leute, die drin wohnen und arbeiten, oder wie so ein Gemeindehaus, die müssen halt ihr Essen selber bezahlen und ihre Zeit. In diesem Fall ist das aber so gewesen, dass das nach Abwägung der Optionen und auch nach Rumfragen eben einfach keiner, das ist zu viel, das war ein paar, ich glaube, 2 Monate Aufwand, was eben keiner mal eben so machen konnte. Und irgendwann springt dann die Stiftung an und sagt, na okay, wenn das jetzt für alle Beteiligten das Beste ist, dann machen wir das. Die ZIP, meine Firma, hat dann die Implementierung übernommen. Genau, hier nochmal ein bisschen die Ziele dazu. Was noch ganz wichtig war dabei, war eben die Möglichkeit, auch im Nachhinein noch festzustellen. Manchmal passiert es, dass man einen Fehler einbaut, der Validator geht durch, ist aber trotzdem ein Fehler und man stellt das nach einem Jahr oder 2 fest und will dann aber rausfinden, naja, welcher Commit hat es denn jetzt kaputt gemacht. Und das ist mit Git und Bisektion super cool. Nur wäre es noch cooler, wenn man das automatisch laufen lassen könnte und der Validator eben einfach mitläuft und dann zum richtigen Zeitpunkt sagt, okay, ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr gültig. Das heißt, man schiebt diesen Fix für das Schema einmal unter, macht die Bisektion und kriegt dann den Commit, der es kaputt gemacht hat. Und das war auch eine der Anforderungen. Weiterer Punkt, wo wir dann wieder beim Thema ODF und dem gesamten Ökosystem sind. Das ist deutlich einfacher jetzt für die Entwickler, die auch ansonsten, ich meine, der Entwickler selber, der hat jetzt normalerweise an der Standardisierung nicht so viel Interesse. Der baut sein Feature ein, fixt seinen Bug und das ist es dann. Leider ist es jetzt bei ODF aber so, dass das ist nur die halbe Miete. Das Wichtige ist halt, dass dann auch der Kram, die Änderung im Standard landet. Und wenn ich jetzt ein Feature einbaue und irgendwas an der Art und Weise, wie ODF geschrieben wird, ändere, dann bricht aber der Test, weil der Validator ja noch nicht sozusagen angepasst ist. Also muss ich auch im Rahmen der Entwicklung den Validator anpassen oder das Schema. Wenn ich das gemacht habe, habe ich gleich einen Diff, den ich zum ODFTC schicken kann, weil da ist nämlich gleich im Schema die Änderung, die dort gemacht werden muss, für die nächste Version drin. Was darüber hinaus noch ganz nett ist, eben jetzt auch für das Ökosystem eben einfach an einem Blick zu sehen, was sind denn eigentlich die Erweiterungen, die LibreOffice gemacht hat. War vorher immer manuell, dann wurde den Leuten dann gesagt, naja, wenn ihr was an dem Dateiformat ändert, dann müsst ihr hier mal im Wiki das irgendwie eintragen. Aber wir wissen alle, wie das ist. Das wird dann mal vergessen oder das ist nicht richtig gemacht. Oder genau. Und auch das ist deutlich einfacher, wenn man eben, wie gesagt, diese ganzen Änderungen, also die Änderung am Dateiformat als Codeänderung oder als textuelle Änderung im Source Tree enthält. Das kurze Setup dazu auf dem Crash-Test-Server, wo es einmal die Woche durchläuft auf den besagten über 50.000 Dokumenten. Und für den Entwickler selber ist es komplett transparent. Also der macht, was er immer macht, Autogen und Make. Und alles, was er braucht, den Validator, das wird im Hintergrund für ihn erledigt, ohne dass er groß was tun muss. Und insofern hat er auch keine Ausreden mehr, wenn er es nicht macht. Und exakt genauso läuft es auf diesem Crash-Test-Server. Das heißt, da gibt es dieses Validation Errors, seht ihr da unten, CSV, wo man dann eben reingucken kann, was gibt es da noch für Fehler. Also es sind nicht alle von den Dokumenten, alle Unit-Tests, die im LibreOffice drin sind, sind ohne Validierungsfehler, aber es gibt durchaus noch einen kleinen Bodensatz von diesen 55.000 Dokumenten, die nicht ganz ohne abgehen. Deswegen ist die Datei da nicht leer. Weiterer Punkt, OpenPGP-Support. Da müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Das war auch explizit als Erweiterung von ODF geplant, nämlich den Support für Verschlüsselung und für Signaturen nicht nur mit den mit diesen X509 S-MIME Keys, wie es in ODF schon immer ging, sondern auch mit GNUPG-Schlüsseln. Was bisher nie ging in ODF, war eine Verschlüsselung des Dokumentes mit Public Key, sondern was man da nur machen konnte, genau wie bei, wie bei Microsoft Office, war ein Passwort eingeben. Was halt echt doof ist, weil, also das ist für mich selber natürlich okay, wenn ich mein Passwort da eingebe, das ist aber völlig bescheuert, wenn ich dieses Dokument dann mit irgendwelchen Leuten teilen will, weil den muss ich dann immer irgendwie über einen separaten Weg dieses Passwort schicken. Und wie das immer so ist mit Passwörtern, dann nimmt man auch mal gerne das Gleiche. Und mit GNUPG gibt es eine schöne Lösung für das Problem, die auch super klasse verteilt funktioniert mit dem Web of Trust. Genau, das Projekt ist abgeschlossen. Sommer letzten Jahres, LibreOffice 6.1, sind die letzten Änderungen reingegangen. Signieren seit 6.0, verschlüsseln seit 6.1. Das Verschlüsseln haben wir tatsächlich ODF erweitert, dass man da sozusagen die Metadaten und den Transportschlüssel in ODF auch abspeichern kann. Das wird auch in der 1.3, in ODF 1.3, wenn es dann fertig ist, rausgehen. Ist ein bisschen unique selling point für ODF. Könnten wir jetzt in OXML nicht so ohne weiteres, glaube ich, einbringen. Da müsste man dann ja irgendwie auch noch eine große andere Firma dazu kriegen, dass sie dafür Support einbaut. Wir haben uns überlegt, zumindest für den Signierteil, was denn eigentlich mit PDF wäre. Da ist es aber auch durchaus langwieriger, einfach weil das, also da ist das durchaus ein Vorteil, dass das LibreOffice ODF-Ökosystem ein bisschen kleiner ist. Dass man da mit 3-4 Playern kann man sich abstimmen und relativ schnell auch Sachen reinkriegen. Bei PDF ist es deutlich größer und wie gesagt, bei OXML sehe ich da noch am wenigsten Chancen, irgendwas reinzukriegen. Also das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal von ODF, diese Public Key Encryption direkt eingebaut zu haben. Genau, hier nochmal der Beweis, dass das drin ist. Genau, die Motivation dazu, auch nur ganz kurz, man könnte jetzt auch sagen, ja, was soll das, wenn ich das jetzt verschlüsseln will, dann mache ich halt meine Festplattenverschlüsselung oder wenn ich das per E-Mail schicke, dann verschlüssel ich halt die E-Mail. Ja, das ist richtig, allerdings ist das so ein bisschen diese Idee von der Defense in Depth, also je mehr Krypto ich überall verwende, desto schwerer mache ich es halt irgendwelchen Angreifern. Und ein Use Case, den wir bei der Stiftung total gerne jetzt verwenden, der durchaus relevant ist, ist so dieser File Share. Ich habe halt irgendwo Nextcloud oder ich habe irgendwo oder einen klassischen File Share im Netzwerk-File-System und habe da meine Dokumente drauf und da haben auch irgendwie alle Zugriff drauf. Aber ich habe jetzt einige wenige Dokumente, wo ich vielleicht einen eingeschränkten Benutzerkreis, den ich selber kontrollieren möchte, haben will. Oder ich habe vertrauliche Dokumente, wo ich jetzt vielleicht sage, die müssen irgendwie immer verschlüsselt sein, egal wo sie sind, weil das vielleicht persönliche Daten von irgendwelchen Mitarbeitern oder so enthält. Und wenn ich die jetzt auf mein Nextcloud hochlade, wo theoretisch dann auch noch die Admins und keine Ahnung, wer noch Zugriff drauf hat, dann will ich das verschlüsseln. Und das ist super cool mit LibreOffice, weil ich es einfach transparent machen kann und auch sagen kann, ich möchte jetzt diese 4 Leute bezeichnen, die das lesen können. Genau. Und LibreOffice ist natürlich ein schöner Verteilungsvektor auch für Krypto mit, ich schätze mal, 150 Millionen plus Anwendern weltweit. Also da was einzubauen, was Krypto macht, hat halt auf einmal gleich ganz viel mehr User. Struktur selber, gehen wir jetzt auch nur kurz rüber. Ist so, wie GNUPG das eigentlich vorgesehen hat. Das heißt, Schlüsselmaterial landet nie in LibreOffice, sondern es ist immer, das ist bloß sozusagen, LibreOffice sagt nur, ich hätte hier gerne dieses Dokument verschlüsselt, mach mir das mal. Also weder die PIN-Eingabe, dass die Passphrase noch das Schlüsselmaterial landet jemals im LibreOffice-Prozess. Und das ist das, was rauskommt. Also schönes XML ist eine Transport, also eine Hybridverschlüsselung. wen es interessiert, ähnlich wie bei E-Mail auch. Also ich habe einen kleinen symmetrischen Session Key, AES, den ich mit einem Zufallsgenerator erzeuge. Und den verschlüssel ich dann mit dem GNU-PG-Schlüssel. Und damit kann ich dann auch 10, 20, 30 Empfängern dieses Dokument schicken, weil ich immer nur jeweils den Session Key für den Empfänger verschlüsseln muss. Der Session Key selber ist aber für die eigentliche Verschlüsselung immer der gleiche. Ja, damit bin ich auch fast am Ende. Also das war jetzt mal ein ganz kompletter Rundumschlag über alles das, was im Bereich ODF passiert ist und auch noch passieren wird. Aus meiner Sicht ist das ODF als Standard sowohl nach wie vor super relevant und auf jeden Fall lebendig. Also es ist nicht so, dass das Thema eingeschlafen ist, auch wenn es vielleicht in der Öffentlichkeit momentan, man sieht nichts davon, aber es wird, wie gesagt, fleißig daran gearbeitet und mit konkreten Ergebnissen in diesem Jahr, die sicherlich dann auch ein bisschen mehr Wellen schlagen werden. Es wäre cool, wenn ihr jetzt aus diesem Talk genau diese Sachen mitnehmt und eben auch die Idee, dass ein offener Dokumentenstandard wichtig ist, dass es wichtig ist, dass es da eine Open-Source-Implementierung gibt, die das nativ oder mehrere, die das nativ unterstützt, dass es ein Standardisierungsverfahren ist, wo jeder beitragen kann, jeder sich einbringen kann, vielleicht auch als Institution. Ja, und darüber hinaus würde ich mich natürlich freuen, wenn jetzt aus Ihrem Bereich vielleicht Beiträge kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, gleich noch auf Fragen. Zeit auf jeden Fall haben wir dafür. Der Ausblick, ganz kurz auf einer Slide. Seit letztem Jahr, wie gesagt, Feature Freeze für ODF 1.3, was aber auch bedeutet, dass alles, was seit Sommer letzten Jahres passiert ist, dann in die übernächste ODF-Version reinkommt. Also auch da gibt es Pläne, ein ODF 1.4 bzw. ODF 2.0 dann zu machen in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Hatte ich erwähnt, Committee Draft ab April. Dann der Approval-Prozess bei OASIS mit den ganzen Abstimmungen ab Sommer, schätze ich mal, vielleicht auch erst ab Herbst, aber der Plan ist auf jeden Fall, in der zweiten Jahreshälfte den Standard fertig zu haben. Danach geordnet ist dann wieder der Zirkus mit ISO. ISO hat den ganz großen Vorteil, dass es für Governments meistens verpflichtend ist, wenn es einen ISO-Standard gibt, den dann auch vorauszusetzen. Insofern ist das jetzt nicht, also aus politischen Gründen nicht ganz unwichtig. Ansonsten ist es irgendwie ziemlich nervig mit ISO. Bis dahin wird das Advocacy-Projekt wieder aktiv sein und wie gesagt, die Bitte an euch alle, spread the word, erzählt es und ODF selber, wie gesagt, ich meine, die großen Standard-Wars der 2000er sind vorbei. Ich meine, es gibt mit OOXML einen weiteren konkurrierenden Standard mit Office-Dokumenten. Es hat sich aber gezeigt, und das haben ja damals auch schon alle gesagt, und das hat sich auch in der Realität gezeigt, dass der Einzige, der OOXML wirklich hundertprozentig implementieren kann, ist Microsoft. Und das ist halt ein bisschen doof, wenn man eigentlich einen Standard hat, aber nur eine Applikation oder eine Anwendung, die diesen Standard wirklich supporten kann. Und das ist bei ODF definitiv anders. Da gibt es durchaus die besten beiden Beispiele sind OpenOffice und LibreOffice, auch diverse andere Caligra und andere Programme, die es supporten oder in Teilen supporten. Es gibt einen vernünftigen Satz von Bibliotheken, auch Python und andere Sprachen, mit der man ODF lesen und schreiben kann. Und der Punkt ist eben, selbst wenn es nur eine Implementierung gäbe, ist sie immer noch Open Source. Das heißt, es steht immer noch jedem frei, dann damit zu machen, was sie oder er will. Okay, damit bin ich am Ende der Slides.
Okay, dann vielen Dank erstmal noch dem Sprecher und dann fangen wir mit den Fragen an.
Hi, danke für deinen Vortrag. Ich war vorhin verwundert zu lesen, dass auf der Sponsorenliste auch Microsoft aufgetaucht ist. In meinem Umfeld wird viel Microsoft-Software verwendet und ich weiß ja, dass große Firmen sind ja nie eine homogene Masse. Da macht der Nordteil was anderes als der Südteil und vielleicht wissen die gar nichts voneinander. Aber ich habe das Gefühl, dass Microsoft also mit ihrer Office Suite so eine Art, so einen politischen Krieg führt gegen alle anderen Formate vor allem. Also ich habe letzten Mal versucht, mit diesem aktuellen Office 365 ODF-Dokumente, die ich erzeugt habe, zu öffnen, um mal zu sehen, was meine Kollegen eigentlich sehen. Und nach 5 Fehlermeldungen stürzt Word einfach ab. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von am ODF-Standard mitarbeiten oder am OXML, finde ich. Also ist das eine politische Entscheidung oder wissen die einen noch gar nicht, dass die anderen euch sozusagen supporten? Oder was glaubst du, woran liegt das?
Ja, also ich glaube, das ist eine ziemlich präzise Beschreibung, wie große Firmen funktionieren. Dass da einfach der Nordteil nicht weiß, was der Südteil macht. Was ja aber eigentlich in diesem Fall ganz positiv ist. Also die Produktteams und die Standardisierungsteams, die sind auch mit mehreren Firewalls, also wörtlich Firewalls, voneinander getrennt, aus offensichtlichen Gründen, dass da keine Intellectual Property irgendwie einfach so rausgeht. Das heißt, die Leute, die Standards machen bei Microsoft, sind komplett getrennt von den Leuten, die das Produkt machen. Und das sind also die Leute, die jetzt im ODFTC sind, das sind coole Jungs und coole Mädels und bin, wie gesagt, sehr froh und habe auch gar keinen... Und man muss ja auch sagen, Microsoft hat sich echt geändert. Also größere Teile der Firma haben sich echt geändert, seit der neue CEO da drin ist, was sicherlich auch geholfen hat. Also, und ich denke, von allen Teams und von allen Produkten ist, glaube ich, das Office-Team noch echt oldschool unterwegs.
Was die Entwicklung von LibreOffice angeht, also was gibt es eventuell zu sagen über eine Richtung von LibreOffice goes Android oder ODF in Verbindung mit Android?
Ja, also es gibt ja einen ODF-Viewer, der auch so ein bisschen mit Seed Funding von der Stiftung in, ich glaube, 2012 oder so mal angekickt wurde. Da ist das Problem, dass die Idee dahinter war, das so 60% fertig zu machen und dann zu hoffen, dass sich eine Community drumherum entwickelt, die es dann weiterträgt und zu Ende führt. Diese Hoffnung hat sich nicht so wirklich erfüllt. Also die Android-Applikation ist momentan in einem nicht so wirklich, also zumindest wenn man damit editieren will, nicht so wirklich verwendbaren Zustand. Es gibt für iOS eine Entwicklung, LibreOffice Online, so ein bisschen, also es ist nicht wirklich Electron-Style, aber im Prinzip LibreOffice Online zu nehmen als Blackbox und im WebView das auf iOS darzustellen. Es gibt erste Ansätze oder erste Experimente, das auch für Android zu machen. Es kann also sein, also da ist immer das Problem, gerade wenn das um größere Entwicklungsaufwände geht, wenn es da nicht kommerzielle Interessen gibt, wenn es nicht Firmen gibt oder Institutionen, die sagen, wir tragen das mit, wir investieren da oder es gibt einen Markt dafür, dann ist das ein bisschen Glückssache. Und das Glück hat uns da, war uns da nicht treu, wie gesagt, bei der Android-Story. Und Android ist so als Markt auch echt schwierig. Also da Geld zu verdienen ist schon hart. Und insofern ist da auch jetzt das kommerzielle Interesse bisher nicht so groß gewesen, was zu tun. Aber es ist ein bekanntes Problem und also auf Stiftungsseite auch eine Sache, die uns ein bisschen Sorgen macht. Und die Hoffnung ist, dass jetzt mit diesem, weil das mit der LibreOffice Online-Version, das hat den großen Vorteil, dass man ganz viele Aufwände teilen kann. Also für die bisherige Android-Version, das hat doch relativ viel Java drumherum als Frontend für die UI. Es war LibreOffice Native als Core dahinter, aber die Möglichkeiten, Aufwände zu teilen und mit wenig Aufwand was zu haben, ist mit diesem WebView-Ansatz durchaus höher. Insofern habe ich da Hoffnung, dass da vielleicht Ende des Jahres auch für Android was Vernünftiges da ist.
Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit noch diese eine Frage zulassen, weil wir umbauen müssen und insofern eine Frage noch, eine letzte.
Dankeschön. Ich habe noch eine Frage, und zwar gerade wenn wir das so sehen, jetzt hier Richtung Zukunft, die Digitalisierung hat jetzt die Bundesregierung ja im Bundesrat auch bestätigt. Also ist doch der Hintergrund, dass man jetzt auf Tablets umschwenkt und dann gerade in den Bereich Tablets könnte man doch gerade reingehen, und das ist doch jetzt eigentlich eine Chance eigentlich auch, ne?
Ja. Also auf jeden Fall, also das Ganze.
Also ich sehe das als Dunkelziffer. Ich bin Administrator und betreue Schulen auch mit. Ja. Und gerade auch wir versuchen LibreOffice immer sehr zu pushen, auch Spread the Word einzusetzen und uns dafür einzusetzen. Es fällt nur immer schwer, die Kompatibilität auch auf allen Endgeräten irgendwo zu bringen. Und da finde ich, die Chance ist doch sehr groß da. Vielleicht ist das eher im Verborgenen. Also man sieht da gar nicht so ganz die Chance.
Also ich versuche es mal ganz kurz. Also ja, das Schulenthema ist ein ganz großes. Das Schulenthema ist aber auch ein ganz schwieriges, weil da das relativ, also auch jetzt mit, also wenn man da wirklich am Ende des Tages muss ich irgendwie auch meine Familie ernähren. Das heißt, irgendeine, also kleine Bereiche, ich mache ganz viel im freiwilligen Bereich, ich verbringe meine Wochenenden und so, aber es hat alles seine Grenzen. Und größere Projekte dieser Art, gerade jetzt eine neue Plattform, da muss echt irgendwie Geld ran oder irgendwie ein Bäcker, der irgendwie genügend Manpower hat. Insofern ist das ein wichtiges Thema, aber kein ganz einfaches Thema. Die gute Nachricht ist, dass da tatsächlich ganz viel passiert, dass jetzt auch mit diesen ganzen Bildungspaketgeschichten auch irgendwie anscheinend jetzt mal Geld im Ökosystem drin ist. Es gibt mit dieser HPI Schulcloud eine ganz interessante Sache, wo LibreOffice Online drin ist, was damit eigentlich, zumindest wenn man WLAN hat, direkt sofort auf allen, auch mobilen Endgeräten funktioniert. Was noch den Vorteil hat, dass dann die Dokumente auch zentral sind, für alle im Zugriff sind, dass ich auch, wenn ich mit einem neuen Endgerät, wo ich jetzt vielleicht, ich habe mal das Tablet zu Hause vergessen, habe nur das Handy, kann da aber trotzdem ran. Also es hat, das würde durchaus funktionieren, das würde auch heute schon funktionieren. Die Story selber für Tablets, passiert gerade was in der Schweiz. Da hat, ich glaube, Kanton Bern eine relativ große Ausschreibung gemacht und das hat eine LibreOffice-Firma als Unterauftragnehmer auch mitgekriegt. Und in dem Zusammenhang ist die iOS-App entstanden, die speziell für diese Schule, weil das auch da ein Schulprojekt ist, die sind halt alle auf Apple, haben alle ihre Tablets und wollten eben genau diese Applikation für iOS haben. Und da rechne ich, wie gesagt, also das wird sicherlich bis Ende des Jahres produktionsreif sein oder produktreif sein. Und Android kann man im Prinzip den gleichen Kram auch machen, ohne ganz großen Aufwand. Jetzt weiß man, wie es geht. Und insofern rechne ich da auch mit hoffentlich guten Nachrichten in absehbarer Zeit.
Gut, dann vielen Dank. Und ich vermute mal, wenn es noch weitere Fragen gibt, dann kann man sich bestimmt noch an Sie wenden.
Gerne am Stand oder vor der Tür. Also ich bin hier. Ich danke euch. Spaß noch.